Ja, ich möchte auch nochmal alle ganz herzlich begrüßen und ich freue mich, dass wir heute Morgen wieder hier sein dürfen, dass wir diese Möglichkeit haben, dass wir uns sonntags hier versammeln können unter Gottes Wort, um einfach darauf zu hören, was er auch für uns bereithält. Es gibt auf dieser Welt immer wieder Menschen, Texte, Berichte, Bücher oder anderes, die vor Fremdwörtern nur so strotzen. Manches davon verstehen wir, vieles muss man dann doch eher verzweifelt im Duden nachschlagen. Und auch in der Bibel finden wir immer wieder bestimmte Wörter, deren Sinn sich uns nicht immer sofort erschließt. Zum Beispiel Ausdrücke wie Glaube, Gnade und Heiligung. Nicht immer versteht man sofort, was es denn bedeutet. Wir haben ein ganz schön großes Vokabular und ich glaube, dass wir längst nicht immer verstehen, was gemeint ist. Beziehungsweise ist es uns nicht immer direkt bewusst, wenn wir dieses oder jenes Wort lesen oder hören. Eines dieser Ausdrücke möchte ich heute ein wenig näher beleuchten. Wir wollen uns gemeinsam ein wenig mit dem Opfer beschäftigen. Doch bevor wir damit beginnen und uns das Opfer anschauen, möchte ich euch einen kleinen Überblick geben, auch über das Buch, in dem wir auch 5 Opfer in besonderer Weise beschrieben finden. Es geht um das 3. Buch Mose. Dieses Buch ist eines der unbekanntesten und unverstandensten Bücher der Bibel. Vor allem, wenn man es liest, ohne es geistlich zu verstehen. Jedoch wird dieses Buch im Lichte des Neuen Testaments durch das Opfer Jesu zu einem der wichtigsten und interessantesten Bücher der Bibel. Das 3. Buch Mose beschreibt uns auch eine heilige Atmosphäre. Das Wort heilig kommt in keinem anderen Buch so oft vor wie hier im 3. Buch Mose, ca. 150 Mal. Es ist das Buch der Heiligkeit Gottes. Doch genauso ist es auch das blutigste Buch der Bibel. Das Wort Blut finden wir hier ca. 90 Mal. Und wir wissen ja auch, dass der Hebräerbrief uns sagt, dass ohne Blutvergießen keine Vergebung geschieht. Hebräer 9, Vers 22. Und fast alles wird nach dem Gesetz mit Blut gereinigt und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Das 3. Buch Mose, es möchte uns zur Heiligung anleiten und uns dazu treiben, in der Heiligung zu leben. Das Resultat der Heiligung aber ist die Anbetung Gottes. Man nennt dieses Buch auch das Evangelium oder auch die Bergpredigt des Alten Testaments. Der Triumph der Gnade über die Sünde wird darin deutlich gemacht. Wir haben hier 5 besondere Opfer beschrieben. Es gibt noch viele andere Opfer, aber diese 5, die wir hier am Anfang des Buches finden, sind sehr wichtig und haben eine besondere Bedeutung. Die anderen sind auch wichtig und haben auch ihre Bedeutung, aber diese hier haben eine insbesondere, besonders in Bezug auf Jesus. Wenn wir uns mit dem 3. Buch Mose beschäftigen, werden uns 2 Botschaften in diesem Buch deutlich. Die erste Botschaft zeigt uns die unbeschreibliche Herrlichkeit und Würde der Heiligkeit Gottes. Und sie lässt uns erkennen, was Sünde ist. Erst durch Gottes Maßstab erkennen wir ihr Ausmaß. Der Sünder ist durch die Sünde völlig von Gott getrennt. Die zweite Botschaft zeigt, Gott selbst überbrückt die Kluft. Er hat einen Weg gefunden, auf dem wir zu ihm kommen und bei ihm bleiben können. Den Weg durch das Opfer, die er beide und durch das Opfer und die Priester, die dann auch beide in und durch Jesus Christus erfüllt wurden. Das Buch will uns die Heiligkeit Gottes enthüllen und zeigen, wie dieser aufgrund der Opfer auch uns zuteil werden kann. Soweit danke noch zum 3. Buch Mose. Ich möchte mit euch heute eines dieser 5 Opfer, die wir hier beschrieben haben, betrachten. Und im Voraus dazu noch etwas Wesentliches zu allen 5. Wenn wir diese 5 Opfer betrachten, ist es auch interessant, diese Schritte dabei dann auch zu sehen. Es beginnt mit dem Brandopfer, danach kommt das Speisopfer, Als drittes kommt das Dankopfer, das vierte das Sündopfer und zuletzt das Schuldopfer. Diese Reihenfolge ist interessant, einfach aufgrund der Bedeutung der einzelnen Opfer. Das Brandopfer ist die Ganzhingabe. Das Speisopfer steht für das geheiligte Leben. Es ist ohne Blut. Das Dankopfer steht für die Gemeinschaft Gottes mit dem Sünder. Das Sündopfer steht für die Deckung der Erbsünde und das Schuldopfer für die Deckung der Tatsünden. Und wir müssen uns dabei auch immer vor Augen halten, dass diese Reihenfolge der Weg Gottes ist. Das sehen wir an Jesus Christus, in dem sich das alles erfüllt hat. Er hat sich ganz hingegeben, das Brandopfer. Er war ohne Sünde, hat ein heiliges Leben geführt, das Speisopfer. Er machte sich selbst mit dem Sünder eins, indem er unsere Schuld auf sich nahm, das Dankopfer. Er wurde für uns zur Sünde gemacht, das Sündopfer. Und er starb auch schon damals für die Sünde, die ich und du auch heute noch tun, das Schuldopfer. Auch für uns können wir diese Opfer nehmen, in der umgekehrten Reihenfolge. Ich muss erkennen, dass ich ein Sünder bin und Sünder tue, in Taten, Worten und Gedanken, das Schuldopfer. Dann muss ich erkennen, woher meine Tatsünden kommen, nämlich durch die Sünde, die in mir wohnt, das Sündopfer. Dann muss ich damit zu Gott kommen und ihn um Vergebung bitten und ihn bitten, dass er in mein Leben kommt, das Dankopfer. Dann muss ich mich im Inneren verändern lassen, durch ihn und auch manches in meinem Leben ändern und ein Leben in der Heiligung erstreben und führen, das Speisopfer. Und aus all dem sollte auch die volle Hingabe zu Gott folgen, dass ich mich ihm ganz hingebe, das Brandopfer. Und heute möchte ich mit euch das erste Opfer betrachten, das Brandopfer. Und dazu wollen wir die Stelle mal lesen in 3. Buch Mose, Kapitel 1, die Verse 1 bis 9. 3. Mose, Kapitel 1, die Verse 1 bis 9. Und der Herr rief Mose und er redete zu ihm aus der Stiftshütte und sprach: Rede zu den Kindern Israels und sprich zu ihnen: Wenn jemand von euch dem Herrn eine Opfergabe darbringen will, so sollt ihr eure Opfergabe vom Vieh darbringen, und zwar vom Rind und vom Kleinvieh. Ist seine Opfergabe ein Brandopfer vom Rind, so soll er ein makelloses, männliches Tier darbringen. Zum Eingang der Stiftshütte soll er es bringen, damit es ihn wohlgefällig mache vor dem Herrn. Und er soll seine Hand auf den Kopf des Brandopfers stützen, so wird es ihm wohlgefällig angenommen und für ihn Sühnung erwirken. Dann soll er das junge Rind vor dem Herrn schächten, die Söhne Aarons aber, die Priester, sollen das Blut darbringen und es ringsum an den Altar sprengen, der vor dem Eingang der Stiftshütte steht. Er aber soll dem Brandopfer die Haut abziehen und es in seine Stücke zerlegen. Und die Söhne Aarons des Priesters sollen Feuer auf dem Altar machen und Holz aufschichten über dem Feuer. Auf das Holz aber, über dem Feuer, das auf dem Altar ist, sollen die Priester, die Söhne Aarons, die Fleischstücke legen, dazu den Kopf und das Fett. Seine Eingeweide aber und seine Schenkel soll er mit Wasser waschen, und der Priester soll das Ganze auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen, als ein Brandopfer, ein Feueropfer zum lieblichen Geruch für den Herrn. Soweit auch der Text. Mein erster Punkt soll lauten: Ein ganzes Opfer wurde gegeben. Was ist denn der Hintergrund der Opfer? Auch das müssen wir uns bei alledem vor Augen halten. Wozu die Opfer denn eigentlich da sind, beziehungsweise das Opfer von Jesus Christus. Den Ursprung und Hintergrund finden wir schon im ersten Buch Mose in Kapitel 3. Nachdem Adam und Eva gesündigt hatten, war es nicht mehr so wie vorher. Als Gott sie suchte, versteckten sie sich, sie schämten sich und hatten Angst. Sie konnten nicht mehr in der Gemeinschaft mit Gott sein. Ihr Ungehorsam hatte schwerwiegende Folgen. geistliche Trennung von Gott, Tod, Leid, Mühsal. Und wir könnten die Aufzählung noch weiterführen. Aber Gott gibt uns in den Versen auch eine wunderbare Verheißung auf Jesus Christus, der den Weg zum Vater wieder aufrichtet. Den Augenmerk möchte ich hier mal auf den Vers 21 richten, in 1. Mose Kapitel 3, Vers 21. Können wir mal aufschlagen, 1. Mose 3, Vers 21. Und Gott der Herr machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. Gott der Herr machte Adam und Eva Kleider. Gott selbst tat es und Gott selbst brachte das erste Opfer dar. Und Gott kleidete sie mit dem Fell des Tieres ein. Er war es, der sie zudeckte. Er bedeckte sie. Adam und Eva schämten sich, weil sie nackt waren, was sie vorher nicht erkannten. Erst nachdem sie gesündigt hatten und ihre Scham wurde zugedeckt. Und so soll es auch mit der Sünde sein. Sie soll durch das Opfer zugedeckt werden. Als nächstes sehen wir dann auch weiter in der Bibel immer wieder Opfer, die dargebracht wurden. Abel, der ein Opfer darbrachte. Adam und Eva gaben dies also an ihre Kinder weiter. Abels Opfer war ein blutiges Opfer und ein Opfer des Glaubens, wie uns Hebräer 11, Vers 4 sagt. Durch Glauben brachte Abel ein Opfer, Gott ein Opfer dar, ein besseres als Kain. Durch ihn erhielt er das Zeugnis, dass er gerecht sei, indem Gott über seine Gaben Zeugnis ablegte, und durch ihn redet er noch, obwohl er gestorben ist. Und auch weiterhin sehen wir immer wieder Opfer, die dem Herrn dargebracht wurden. Noah in 1. Mose 8, Vers 20, als er aus Dankbarkeit darüber, dass Gott ihn und seine Familie verschonte, einen Altar aufrichtete und Gott Opfer darbrachte. Auch Abraham, der Vater des Glaubens, diente dem Herrn, indem er Opfer darbrachte. Abraham lobte und pries Gott dafür, was er ihm zugesagt hatte und ihm verheißen hatte. Und er diente dem Herrn auch durch diese Opfer. Alle Opfer, die wir im Alten Testament finden, haben ihre Bedeutung. Sie machen das Prinzip für die stellvertretende Sühnung der Sünde deutlich. Sie sind ein Ausdruck von Buße, Glaube, Anbetung und Dank an Gott. Das Opfer ist die praktische, ausgeführte Seite des Glaubens. Und die Opfer sind alle ein Vorbild auf das einmalige Opfer Jesu Christi. Hebräer 10, Vers 12, da steht, er aber hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, das für immer gilt, zur Rechten Gottes gesetzt. Ein einziges Opfer, das für immer gilt. Jesus, er hat sie alle erfüllt. Aber lasst uns zurückkehren auch hier zu diesem Brandopfer. Darum soll es ja auch heute gehen. Das Brandopfer war immer ein ganzes Opfer. Ein Opfer, das ganz gegeben wurde. Diese fünf verschiedenen Opfer haben verschiedene Bedeutungen und wurden für verschiedene Anlässe bis ins Neue Testament benutzt und dort im Neuen Testament von Jesus Christus erfüllt. Und das erste Opfer, das Brandopfer, war ein freiwilliges Opfer der Hingabe. Wenn wir die Verse hier in 3. Mose 1 betrachten, sehen wir bei dem Opfer fünf Schritte. Die ersten Schritte sind das Handeln des Menschen, der Sünder, der zu Gott kommt. Ich will mit euch diese fünf Schritte mal kurz betrachten. 3. Mose Kapitel 1. Kehren wir zurück zu den ersten Versen zum Brandopfer. Zuerst der erste Schritt, der uns gezeigt wird, ist die Darstellung. Vers 3. Ist eine Opfergabe ein Brandopfer vom Rind, so soll er ein makelloses männliches Tier darbringen. Zum Eingang der Stiftshütte soll er es bringen, damit es ihn wohlgefällig mache vor dem Herrn. Derjenige, der Gott opfern wollte, musste ein Tier zur Stiftshütte bringen. Es bringen und darstellen. Es musste ohne Fehl sein, also ohne Krankheiten, Missbildung oder anderem. Makellos und rein. Und indem er dann das Tier darstellte, stellte er sich selbst dar. Das Tier als seinen Stellvertreter. Der Mensch sagt sich innerlich, hier bin ich mit meiner Sünde. Der zweite Schritt, die Einigkeit. In Vers 4. Und er soll seine Hand auf den Kopf des Brandopfers stützen, so wird es ihm wohlgefällig angenommen und für ihn Sühnung erwirken. Durch die Handauflegung machte sich der Opfernde eins mit dem Tier, das er opfern wollte. Es wurde als Stellvertreter für ihn eingesetzt, damit es anstelle für ihn Sühnung wirke. Mit der inneren Einstellung, ich mache mich eins mit dem Opfer. Der dritte Schritt war dann das Schächten in Vers 5. Dann solle das junge Rind vor dem Herrn schächten. Auch diese Aufgabe musste der Opfernde selbst tun. Das Schlachten übernahm hier nicht die Priester. Die Priester übernahmen erst die Schritte 4 und 5. Beim Schlachten bzw. Schächten wurde das Blut vergossen als Opfer. Dann der vierte Schritt, das Darbringen. Ab dem zweiten Teil in Vers 5 kommt das Handeln des Priesters, was auch so viel wie Nahebringer bedeutet. Im Hebräischen Kohen. Die Söhne Aarons aber, die Priester, sollen das Blut darbringen und es ringsum an den Altar sprengen, der vor dem Eingang der Stiftshütte steht. Das Blut, es wird dargebracht. Blut und Leben ist vergossen. Es wird zum Altar gebracht und das Blut bringt dem Menschen die Sühnung vor dem Herrn. Und der fünfte Schritt, den wir dann haben, ist das Opfern. In Vers 9. Seine Eingeweide aber und seine Schenkel soll er mit Wasser waschen und der Priester soll das Ganze auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen als ein Brandopfer, ein Feueropfer zum lieblichen Geruch für den Herrn. Das Opfer wird verbrannt als ein ganzes Opfer. Alles gehört dem Herrn. Dadurch wollte auch der Opfernde sagen, Herr, ich gehöre dir. Die ersten drei Opfer, die wir hier auch im dritten Mose beschrieben haben, waren freiwillige Opfer, die man jederzeit dem Herrn bringen konnte. Aber die beiden letzten Opfer, das Sündopfer und das Schuldopfer, waren zwei Opfer, die der Herr verlangt hat. Diese beiden Opfer mussten dargebracht werden, um Sühnung zu erwirken von Schuld und Sünde. Wir sehen also, dass beim Brandopfer das ganze Opfer als Ganzhingabe gegeben wurde, als freiwilliges Opfer, und auch Jesus hat sich ganz hingegeben. Und das wollen wir im zweiten Punkt betrachten. Jesus hat sich ganz gegeben. Wie alle anderen Opfer, so ist auch das Brandopfer ein Hinweis auf Jesus Christus und sein Erlösungswerk. Er selbst stellte sich dar als Stellvertreter für uns. Er wurde Mensch und lebte auf der Erde und kündigte auch seinen Tod an. Philipper 2, Vers 5 bis 8 können wir noch aufschlagen. Philipper 2, Vers 5 bis 8. Dort sagt uns Gottes Wort, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Jesus verließ seine Stellung und die Herrlichkeit, die er beim Vater im Himmel hatte, und wurde ein Mensch wie wir. Nur in einem war er anders. Er war vollkommen. Das heißt, er war ohne Sünde. Er hatte keinen Fehl und keinen Makel. Jesus erniedrigte sich selbst und nahm alles als Mensch auf sich. Er machte sich gleich als Opfer. Er machte sich in allen Dingen dem Menschen gleich, ausnahmslos, nur mit der einen Ausnahme, dass er ohne Fehl war. Hebräer 2, Vers 14 bestätigt uns, dass Jesus Christus wahrhaft menschlich war. Da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Er war wahrlich Mensch. Und er nahm als Mensch die Sünde auf sich. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen, auf dem Holz, damit wir, den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Diesen Vers, den finden wir auch schon als Prophezeiung in Jesaja 53, wo wir die Leiden des Christus beschrieben finden. Jesus, der völlig ohne Sünde war, hat unser aller Schuld auf sich genommen. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. 1. Korinther 5, Vers 21. Die Liebe Jesu zu uns, die geht so weit, dass er die Sünde und die Schuld der ganzen Welt auf sich nahm. Von jedem einzelnen Menschen, von Adam bis zum Ende am Gericht vor dem weißen Thron. Also auch von dir und von mir. Er hat die Strafe für die Sünde, die in uns ist, getragen. Und auch die Strafe für jede einzelne Sünde, die wir tun. Und auch den dritten Schritt ist Jesus bei dem Opfer gegangen. Diese fünf Schritte, die wir bei dem Opfer finden, die hat auch Jesus getan. Jesus, er ging hin ans Kreuz. Jesus Christus vergoss sein Blut am Kreuz für uns. Er starb am Kreuz einen schrecklichen Tod. Ich möchte mit uns zwei Verse lesen aus Johannes Kapitel 3, die Verse 14 und 15. Johannes Kapitel 3, die Verse 14 und 15. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Oder auch einen weiteren Vers finden wir in Kolosser 1, Vers 20. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Jesus, er hat durch sein Blut zwischen Gott und den Menschen Frieden gemacht. Dann wollen wir noch sehen, was der vierte Schritt ist. Im Alten Testament wurde das Blut des Tieres an den Altar gesprengt, um für die Sünde Sühnung zu erwirken. So ist es auch mit dem Blut Jesu. Sein Blut rettet uns vor Sünde. Denken wir, alle kennen den Vers aus Epheser 1, Vers 7. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Er hat uns völlig frei gemacht. Und ich möchte auch dazu mal drei Stellen lesen, die uns das verdeutlichen, dass er uns frei gemacht hat. Markus 10, Vers 45. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Er hat das Lösegeld bezahlt für uns. Einen weiteren Vers finden wir im Johannesbrief, den ich noch lesen möchte, in Kapitel 8. Johannes Evangelium, Kapitel 8. Den Vers 36. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Und ein weiteres haben wir auch in Römer 8, die Verse 1 bis 4. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus, hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte, in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde und der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Wir sind jetzt nicht ohne Sünde, aber wir dürfen mit unseren Fehlern und Sünden zu Gott kommen und um Vergebung bitten. Wir haben Rettung und Erlösung von der Strafe der Sünde, was der Tod ist, nicht nur physisch, sondern auch geistlich. Doch wir dürfen nach dem Tod bei Gott sein und die Ewigkeit bei ihm verbringen. Das hat Jesus für uns getan. Und dann haben wir ja noch den fünften Schritt. Und auch diesen fünften Schritt hat Jesus bei seinem Opfer gebracht. Das Tier wurde auf dem Altar ganz verbrannt. Es wurde ganz hingegeben. Der Opfernde, der es ja als Stellvertreter für sich dargebracht hat, der hat es ganz hingegeben und wollte sich damit dem Herrn ganz hingeben. Und auch Jesus, er gab sich ganz hin. Er wurde Mensch und bei seinem Tod am Kreuz gab er sich auch darin ganz hin, dass er für uns gestorben ist. Er ließ sein Leben und er wurde von Gott sogar getrennt. Das beschreibt uns auch die Bibel. In Matthäus 27, Vers 46 bis 50 haben wir auch diese Stelle. Matthäus 27, die Verse 46 bis 50. Wo wir sehen, dass Jesus am Kreuz auch von Gott getrennt wurde. Um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme: Eli, Eli, lama sabachthani. Das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Etliche der Anwesenden sprachen, als sie es hörten: Der ruft den Elia. Und sogleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm, füllte ihn mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die übrigen aber sprachen: Halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt und ihn rettet. Jesus aber schrie nochmals mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Jesus ergab sich wirklich ganz hin. Er war wirklich gestorben. Er war nicht nur scheintot, wie manche das gerne behaupten wollen, um die Auferstehung zu erklären. Er war auch nicht nur hirntot oder irgendwie ohnmächtig, sondern er war richtig gestorben und hat dann aber den Tod durch die Auferstehung überwunden. Offenbarung 1, Vers 18 sagt er, schreibt uns der Johannes: Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot, und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Und ich war tot, und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel des Totenreichs und des Todes. Der Tod hat keine Macht mehr über uns, wenn wir uns im Leben für Gott entscheiden. Wir müssen alle noch den Tod hier auf der Erde sterben, aber der geistliche Tod, der ist überwunden. Denn der Herr hat selbst nun die Schlüssel des Todes und des Totenreichs in seinen Händen. Wir müssen nicht mehr an die Sünde gebunden sein, sondern wir können uns dazu entscheiden, nicht mehr zu sündigen. Weil Jesus uns frei gemacht hat von der Herrschaft der Sünde und wir unter seiner Herrschaft sind. Wir sind nicht fehlerfrei. Wir stolpern immer noch oftmals. Aber wir haben die Möglichkeit, uns dafür zu entscheiden, nicht zu sündigen. Und wenn wir es doch tun, dürfen wir Gott um Vergebung bitten. Wir sehen im Alten Testament, dass das Brandopfer ganz hingegeben wurde, für den Opfernden als Stellvertreter. Und auch jetzt im zweiten Punkt haben wir uns angeschaut, dass Jesus sich ganz hingegeben hat. Der erste Punkt war, ein ganzes Opfer wurde gegeben. Der zweite Punkt, Jesus hat sich ganz gegeben. Und wir wollen uns noch einen dritten Punkt anschauen, in dem es darum geht, eine Frage zu beantworten. Die Frage, bin ich ganz hingegeben? Wir sehen und wir wissen aus Gottes Wort, dass Jesus Christus für uns wirklich alles aufgegeben hat und alles auf sich genommen hat, um uns zu retten, um uns vor der Strafe der Sünde zu bewahren. Gott sieht uns jetzt durch das Blut Jesu hindurch. Und wir sind durch das Blut Jesu geheiligt und rein vor Gott. Und eben aufgrund dieser Stellung, die wir vor Gott haben, müssen wir uns die Frage stellen, ob wir auch so hingegeben sind und uns mit unserem Leben ganz hingeben. Wir sind geheiligt durch Jesu Blut, aber leben wir auch so? Was machen wir daraus, beziehungsweise was bewirkt es in uns, was Jesus für uns getan hat, dass er sich für uns hingegeben hat? Was tun wir daraus? Das neue heilige Leben, es soll dem Herrn gehören. Denn es ist ganz allein die Wirkung Gottes, dass wir geheiligt sind. Der Sünder gibt sein Leben ganz hin. Ist das so? Können wir das von uns auch sagen? Können wir das bejahen, dass wir uns mit unserem Leben ganz hingeben? Wir hätten das Werk Jesu für uns nicht verdient gehabt. Und doch dürfen wir es in Anspruch nehmen. Es ist Gottes Gabe und seine Gnade an uns. Gottes Gabe und seine Gnade an uns. Die Bibel zeigt uns, dass die Heiligung zur Ganzhingabe führt. Wir werden immer wieder dazu aufgefordert. Aber ergreifen wir unsere Heiligung auch? Streben wir in unserem Leben danach? Und da möchte ich mit uns einfach auch vier Fragen dazu betrachten. Die erste Frage, warum sollen wir in der Heiligung, also in der Ganzhingabe, leben? Noch hier bei diesen Fragen möchte ich ein paar Bibelstellen mit uns betrachten. Die erste, jetzt auch zu dieser Frage, in Hebräer 12, die Verse 1 bis 2. Hebräer 12, die Verse 1 bis 2. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Jesus ist für uns als Vorbild vorausgegangen. Und wir sollen auf ihn schauen, nach oben blicken, auf ihn, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Unser Bestreben sollte doch darin liegen, ihm immer ähnlicher zu werden. Ihm in seinem Fußspuren nachzufolgen. Jesus ist vorausgegangen und wir dürfen und sollen ihm nachgehen und nachfolgen. Eine weitere Stelle in 1. Thessalonicher 4, Vers 3. 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet. Dieser Vers ist eindeutig. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Hier ist ganz klar, warum wir in der Heiligung leben sollen. Es ist der Wille Gottes. Gott verlangt es von uns, dass wir unser Leben nach ihm ausrichten, nach seinem Wort. Immer wieder werden wir in der Bibel eindeutig auch dazu aufgefordert. Sogar schon im Alten Testament sagt Gott es zu den Israeliten in 3. Mose 11, dass sie heilig sein sollen, weil Gott selbst heilig ist. Gott ist heilig und kann nicht mit Sünde zusammen sein. Gott sieht uns durch das Blut Jesu als Geheiligte und darum sollen wir auch unserer Stellung nach in der Heiligung leben. Auch uns muss bewusst werden, dass es ein absolutes Muss für uns sein soll. Es ist Gottes Wille. Er will es. Und ich frage mich, ob wir uns dessen noch im Klaren sind, dass es Gottes Wille für uns ist. Diese Frage muss auch ich mir immer wieder stellen. Bin ich mir noch bewusst darüber, dass Gott es als Befehl auch an uns gibt? Vielmehr leben wir doch heute in einer Generation und einer Gesellschaft aus Befehlsverweigerern. Wenn man mal schaut, die Bundeswehr, die Armee, es kann sich keiner leisten, einen Befehl zu verweigern. Es hat ernsthafte Konsequenzen für ihn. Und wir, was tun wir mit diesem Befehl von Gott? Aber ganz wichtig ist, dass wir uns dabei auch bewusst sind, wir sollten es auch freiwillig tun. Gott möchte uns nicht zwingen dazu. Gott fordert uns dazu auf, aber wie wir auch heute Morgen vorhin auch vom Reinhold gehört haben, es muss aus der Liebe herauskommen. Die Liebe, die sollte uns dazu drängen, das zu tun. Aus Dankbarkeit heraus für das, was Gott für uns getan hat, in der Heiligung zu leben. Ein Soldat, der muss. Es bleibt ihm nichts anderes übrig. Wir dürfen und sollten es freiwillig aus Dankbarkeit tun. Die zweite Frage, wie können wir in der Heiligung leben? Die Bibel, die lässt uns nicht hier einfach nur mit diesem Befehl stehen, sondern sie zeigt uns auch auf, wie wir es tun können. Sie hilft uns dabei auch und gibt uns Hilfestellung. Auch dazu möchte ich einen Vers lesen aus dem Philipperbrief, Kapitel 2. Philipper, Kapitel 2, die Verse 12 und 13. Darum, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Auch hier wieder die klare Aufforderung in Gottes Wort. Verwirklicht eure Rettung, eure Heiligung. Und auch gleich die Aussage wie? Durch Gehorsam. Verwirklicht eure Rettung, also durch den Gehorsam. Den totalen Gehorsam auch gegenüber Gott und seinem Wort. Eine weitere Stelle haben wir auch in Lukas Kapitel 9, Vers 23. Er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Jesus fordert uns auf, dass wir ihm nachfolgen sollen. Aber nicht nur so, wie wir es gerne möchten und wie es uns gerade passt, sondern täglich in allen Lagen und Situationen des Lebens. Sich selbst zu verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen, das ist eine harte und schwere Herausforderung für uns Menschen. Nachdem Jesus seine eigene Zukunft umrissen hatte, lud der Herr seine Jünger ein, ihm zu folgen, sich selbst zu verleugnen und sein Kreuz auf sich zu nehmen. Sich verleugnen, es bedeutet, freiwillig auf jedes sogenannte Recht, auf Planung oder Entscheidung zu verzichten und Jesu Herrschaft in jedem Bereich des Lebens anzuerkennen. Sein Kreuz aufnehmen heißt, freiwillig das Leben zu führen, das auch Jesus führte, ihm nachzufolgen, auch wenn es nicht leicht ist. Man hat Widerstand von denen, die man liebt, und muss es tragen. die Verachtung der Welt. Viele werden von der Familie verlassen. Eine vollständige Abhängigkeit von Gott ist da. Gehorsam gegenüber der Führung des Heiligen Geistes. Verkündigung einer unbeliebten Botschaft in dieser Welt. Oft auch ein Weg der Einsamkeit. Organisierte Angriffe von religiösen Autoritäten. Leiden um der Gerechtigkeit willen. Böse Nachrede und Schmach. Manchmal auch das Leben für andere hingeben, gegenüber dem Ich und der Welt abgestorben zu sein. Das sind Dinge, die für uns auch nicht leicht zu tragen sind, aber Gott möchte uns auch dabei helfen. Aber genauso gehört es auch dazu, das Leben zu erhalten, das echtes Leben ist. Es bedeutet, den letzten Grund unserer Existenz zu erfahren, und es bedeutet ewige Belohnung. Wir zucken oft instinktiv vor einem Leben zurück, in welchem wir unser Kreuz auf uns nehmen müssen. Unser Verstand zögert, so viel Leid und Schmach auf sich zu nehmen, anstatt die Bequemlichkeit zu genießen in dieser Welt. Doch die Worte Christi sind eindeutig. Wenn jemand mir nachkommen will, so nehme er sein Kreuz auf sich. Es ist keiner ausgenommen oder entschuldigt. Erst durch ein Leben der Nachfolge und des Gehorsams können wir auch ein Leben in der Heiligung führen. Die dritte Frage: Was ist ein Leben in der Heiligung? Auch hier möchte ich wieder zwei Stellen lesen. Die erste Stelle aus dem Römer Kapitel 12, die Verse 1 bis 2, die uns ja auch bekannt sind. Römer Kapitel 12, die Verse 1 bis 2. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Wenn wir also in der Heiligung leben, ist es für Gott ein wohlgefälliges Opfer, eine Ganzhingabe zu seinem Wohlgefallen und zur Ehre und zum Lob Gottes. Die zweite Stelle, die ich lesen möchte, haben wir in 1. Korinther, im Kapitel 6. 1. Korinther, Kapitel 6, die Verse 19 und 20. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft, darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Durch die Wiedergeburt gehören wir dem Herrn. Unser Leben, es gehört ihm. Und wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Jesus hat uns durch sein Blut teuer erkauft. Er hat alles aufgegeben beim Vater, um einen Weg der Schmach, der Schande und des Leidens zu gehen. Und das aus Liebe zu uns. Und wir halten es leider oft nicht für notwendig, ihm ein entsprechendes Leben in der Heiligung zu geben und ihm dadurch auch die gebührende Ehre zu geben. Wir haben gesehen, warum, wie und was Heiligung ist und für uns bedeutet. Und wir stellen uns ja auch oft die Frage, wie können wir das denn konkret in unserem Leben tun, in unserem Alltag? Und darum geht es noch in der vierten Frage, wie kann ich konkret in der Heiligung leben? Was heißt das jetzt für uns und auch konkret für unser Leben? Wir können in der Heiligung leben, indem wir zum Beispiel einen entsprechenden Umgang mit unseren Mitmenschen haben. Seid schnell zum Hören und langsam zum Zorn, sagt uns Gott in seinem Wort. Durch einen liebevollen Umgang mit anderen können wir vieles tun. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, bleibe bei der Wahrheit und belüge nicht deine Mitmenschen. Wir können anderen helfen, die in Nöten sind. Oder auch durch ein entsprechendes Leben in der Familie können wir Heiligung auch ganz praktisch umsetzen. Im Umgang mit dem Ehepartner und auch mit den Kindern. Sogar in der Erziehung der Kinder wirkt es mit hinein. Und auch die Prioritäten, die wir setzen in Gemeinde, Beruf, Hobby. Wir müssen in unserem Leben alles den richtigen Platz geben und die Prioritäten richtig setzen. Auch der Dienst für Gott und Jesus Christus. Ein Leben in der Heiligung ist auch ein Leben des Dienstes für den Herrn. Und da haben wir auch die verschiedensten Möglichkeiten, wie wir Gott dienen können. Entweder in der Gemeinde direkt durch verschiedenste Dienste, die auch dort sind, aber auch da, wo wir hingestellt sind. In unserer Familie, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft und auch überall, wenn wir unterwegs sind und auf Menschen treffen. Wenn wir zum Beispiel im Restaurant sind, könnte man auch einfach mal, wenn man geht, ein Traktat auf dem Tisch liegen lassen. Leben in der Heiligung ist Leben im Dienst für den Herrn. Wir haben uns das Brandopfer angeschaut im ersten Punkt. Es war ein Opfer, das ganz gegeben wurde, stellvertretend für den Opfernden, der damit sagen wollte: Herr, ich gebe mich dir hin. Im zweiten Punkt haben wir gesehen, dass Jesus dieses Opfer erfüllt hat und sich selbst ganz hingegeben hat. Jetzt im dritten Punkt, dass auch wir uns mit unserem Leben dem Herrn zur Verfügung stellen sollen und uns ihm ganz hingeben sollen. Wir brauchen keine Opfer mehr wie im Alten Testament, da Jesus es erfüllt hat. Aber wir sollen unser Leben ihm zur Verfügung stellen und ihm mit unserem Leben dienen. Und ich wünsche es uns, dass auch wir uns dem Herrn völlig zur Verfügung stellen, in unserem Alltag, in unserem Leben, und uns mit unserem Leben ihm ganz hingeben. Ein Leben in der Heiligung, ein Brandopfer für den Herrn. Amen.
Amen.
Ich möchte zum Abschluss noch mit uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du deinen Sohn auf diese Erde gesandt hast, Herr. Herr Jesus, hab Dank, dass du auf diese Erde gekommen bist, dass du Mensch geworden bist, dass du dich ganz hingegeben hast. Herr, wir sehen auch schon im Alten Testament die vielen Opfer, die auch alle ein Vorbild auf dich sind, Herr, und auf dein Erlösungswerk, auf dein Opfer hin, was du für uns getan hast. Herr, du hast sie alle erfüllt. Auch das Brandopfer, das wir jetzt auch sehen durften, das auch die Bedeutung dafür hat, Herr, dass du dich auch ganz hingegeben hast. Und auch für uns wollen wir das sehen, dass du auch möchtest, dass wir uns ganz hingeben. Dass wir ein Leben in der Heiligung führen, Herr. Dass wir unser Leben und unser ganzes Sein dir in allem zur Verfügung stellen. Und Herr, ich möchte dich auch bitten, dass du uns auch dabei hilfst. Ja, dass du uns auch Kraft dazu schenkst, wenn wir auch hier wieder rausgehen, wenn wir in den Alltag zurückgehen, dass du uns hilfst, Herr, dass wir in Kraft auch deines Wortes und durch dich, Herr, ja, in der Heiligung leben dürfen, dort, wo wir auch sind, wo du uns auch hingestellt hast, Herr, dass wir ja in der Heiligung leben können, dass du uns Kraft dazu schenkst in unserem Arbeitsplatz, Herr, indem wir Menschen helfen, indem wir ihnen von dir erzählen, dein Wort weitergeben, einfach auch Nöte von anderen sehen. Es gibt so viele Bereiche, die da sind, Herr, wo wir auch entsprechend dir dienen können. Hilf uns, dass wir das auch sehen können. Zeige uns unsere Aufgaben auch auf, Herr, und hilf uns, dass wir sie auch verantwortungsvoll auch übernehmen und dass wir somit auch immer mehr wachsen dürfen, auch in der Heiligung und immer mehr ein geheiligtes Leben auch für dich und im Dienst für dich führen können. Amen.